Harry Potter und der Feuerkelch von Joanne K. Rowling, gelesen von Rufus Beck.
Das Haus der Riddles. In Little Hangleton nannten sie es immer noch das Riddle-Haus, obwohl die Familie Riddle schon seit vielen Jahren nicht mehr dort wohnte. Das Haus stand auf einem Hügel mit Blick über das Dorf. Einige Fenster waren mit Brettern vernagelt, das Dach war löchrig und der Efeu rankte sich ungezügelt an den Mauern entlang. Das einst schöne Anwesen der Riddles, das mit Abstand großzügigste und beeindruckendste Haus im ganzen Umkreis, war nun feucht, heruntergekommen und menschenleer. In Little Hangleton waren sich alle einig, das Haus war ihnen nicht geheuer. Ein halbes Jahrhundert zuvor war hier etwas Merkwürdiges, etwas Entsetzliches geschehen, über das die Älteren im Dorf immer noch zu munkeln pflegten, wenn es sonst wenig zu klatschen und zu tratschen gab. Sie hatten die Geschichte so oft aufgewärmt und an so vielen Stellen weitergestrickt, dass keiner mehr so recht wusste, was nun in Wahrheit geschehen war. Doch wer auch immer die Geschichte erzählte, sie begann unweigerlich am selben Ort. Vor 50 Jahren, damals führten die Riddles noch einen stattlichen Haushalt, war ein Hausmädchen bei Anbruch eines schönen Sommermorgens in den Salon getreten und hatte alle drei Riddles tot vorgefunden. Schreiend war das Mädchen den Hügel hinab ins Dorf gestürzt und hatte die halbe Einwohnerschaft aus dem Schlaf gerissen.
»Da oben liegen sie mit offenen Augen, eiskalt, und haben noch ihre Abendgarderobe an!«
Die Polizei wurde gerufen. Und in ganz Little Hangleton breitete sich eine Mischung aus ängstlicher Neugier und kaum verhohlener Erregung aus. Niemand gab sich sonderliche Mühe, so zu tun, als wäre er besonders traurig über den Tod der Riddles, denn sie waren ausgesprochen unbeliebt gewesen. Mr. und Mrs. Riddle, die älteren Herrschaften, galten als reich, hochnäsig und grob, und ihr erwachsener Sohn Tom hatte sie darin noch übertroffen. Die Menschen im Dorf wollten einzig und allein wissen, wer der Mörder war. Denn natürlich fielen drei offenbar gesunde Menschen nicht eines Abends einfach tot um. Im gehängten Mann, dem Dorfpapp, ging es an diesem Abend hoch her. Alles, was Beine hatte, war gekommen, um über die Morde zu spekulieren. Und es hatte sich gelohnt, die heimischen Kaminfeuer zu verlassen, denn plötzlich tauchte die Köchin der Riddles in ihrer Mitte auf und verkündete dem schlagartig verstummten Publikum mit dramatischer Geste, ein Mann namens Frank Bryce sei gerade verhaftet worden.
»Frank?« riefen einige Gäste. »Unmöglich!«
Frank Bryce war der Gärtner der Riddles. Er war mit einem stocksteifen Bein und einer großen Abscheu vor Menschenansammlungen und Lärm aus dem Krieg zurückgekehrt und hatte seither immer für die Riddles gearbeitet. An der Theke gab es jetzt Gedrängel, denn man wollte die Köchin nicht auf dem Trocknen sitzen lassen und genaueres von ihr hören.
»Mir ist er immer schräg vorgekommen«, verkündete sie nach dem vierten Glas Sherry den begierig lauschenden Dörflern. »Irgendwie unfreundlich. Ich habe ihm mal eine Tasse Tee angeboten, aber das hat mir gereicht. Der wollte nichts mit anderen zu tun haben. Das hat man gleich gemerkt.«
»Ja«, sagte eine Frau an der Bar, »der Krieg war eine harte Zeit für Frank. Er mag eben gern seine Ruhe.« »Das ist noch lange kein Grund. Wer sonst hatte denn einen Schlüssel für die Hintertür?« fauchte die Köchin zurück. »In der Gärtnerhütte hing immer ein Zweitschlüssel, das habe ich selbst gesehen. Gestern Nacht hat jedenfalls keiner die Tür aufgebrochen und die Fenster wurden auch nicht eingeschlagen.« »Frank musste bloß ins Herrenhaus schleichen, während wir alle schliefen.«
Die Dörfler wechselten vielsagende Blicke.
»Hab mir immer schon gedacht, der hat einen bösen Blick. Sag ich euch«,
brummte ein Mann an der Bar.
»Der Krieg hat einen komischen Kauz aus ihm gemacht«, sagte der Wirt. »Hat doch immer gesagt, ich will Frank lieber nicht in die Quere kommen. Stimmt's dort?«
sagte eine aufgeregte Frau in der Ecke.
»Übles Temperament«,
erwiderte Dot und nickte eifrig.
»Ich hab ihn schon als Kind gekannt.«
Am nächsten Morgen zweifelte kaum noch jemand in Little Hangleton daran, dass Frank Bryce die Riddles ermordet hatte. Doch drüben, im benachbarten Städtchen Great Hangleton, im dunklen und schäbigen Polizeirevier, behauptete Frank hartnäckig, er sei unschuldig.
Der einzige Mensch, den er an jenem Tag, als die Riddles getötet wurden, in der Nähe ihres Hauses gesehen hatte, war ein Junge im Teenageralter, ein Fremder mit dunklen Haaren und blassem Gesicht. Im Dorf jedoch hatte kein Mensch diesen Jungen gesehen, und die Polizisten waren sich ziemlich sicher, dass Frank ihn erfunden hatte. Schließlich, als es für Frank schon bitterernst aussah, traf der Untersuchungsbericht über die Leichen der Riddles ein, und mit einem Schlag änderte sich alles. Die Polizisten hatten noch nie einen so merkwürdigen Befund gelesen. Ein Ärzteteam hatte die Leichen untersucht und war zu dem Schluss gekommen, dass keiner der Riddles vergiftet, erstochen, erschossen, erwürgt, erstickt oder, soweit sie dies sagen konnten, überhaupt verletzt worden war. Tatsächlich, so hieß es in dem Bericht mit deutlicher Verblüffung weiter, schienen die Riddles alle bei bester Gesundheit zu sein, abgesehen von der Tatsache, dass sie alle tot waren. Allerdings vermerkten die Ärzte, dass allen Toten das Entsetzen ins Gesicht geschrieben stand. Doch einer der ratlosen Polizisten bemerkte dazu nur: Wer hat je von drei Menschen gehört, die zu Tode geängstigt wurden? Da ein Mord an den Riddles nicht zu beweisen war, musste die Polizei Frank laufen lassen. Die Riddles wurden auf dem Friedhof von Little Hangleton bestattet, und noch eine ganze Zeit lang wurden die Gräber immer wieder von Neugierigen besucht. Dass Frank Bryce in seine Hütte auf dem Anwesen der Riddles zurückkehrte, überraschte dann alle, und es gab viel Gemunkel.
»Wenn er mich fragt, dann hat er sie umgebracht. Ist mir doch egal, was die Polizei sagt«, verkündete Dot im gehängten Mann. »Und wenn nur ein Funken Anstand in ihm steckte, dann würde er hier abhauen, wo ihm doch klar ist, dass er uns nichts vormachen kann.«
Doch Frank zog nicht weg. Er blieb, um den Garten für die nächste Familie, die ins Riddle-Haus einzog, zu besorgen und dann auch für die übernächste, denn keine Familie blieb lange dort wohnen. Vielleicht hatte es etwas mit Frank zu tun, dass jeder neue Besitzer behauptete, dieses Haus verbreite eine düstere Stimmung. Und als keiner mehr dort wohnte, begann das Haus zu verfallen. Der reiche Mann, dem das Riddle-Haus inzwischen gehörte, lebte nicht hier und nutzte es auch nicht. Im Dorf hieß es, er würde es aus steuerlichen Gründen unterhalten, doch keiner wusste so recht, was das heißen sollte. Der reiche Besitzer entlohnte Frank jedoch regelmäßig für seine Arbeit im Garten. Frank war jetzt fast 77, er war auf einem Ohr taub und sein schlimmes Bein war noch steifer geworden. Doch bei schönem Wetter konnte man ihn in den Blumenbeeten harken und schnippeln sehen, auch wenn ihm das Unkraut allmählich die Beine hochkroch. Doch Unkraut war nicht das Einzige, womit Frank sich herumärgern musste. Jungs aus dem Dorf kamen öfter herauf und warfen Steine durch die Fenster des Riddle-Hauses. Sie fuhren mit ihren Fahrrädern über den Rasen, den Frank so mühsam hegte und pflegte. Und wenn sie übermütig wurden, brachen sie auch schon mal ins Haus ein. Sie wussten, dass der alte Frank sich mit Leib und Seele dem ganzen Anwesen verschrieben hatte, und sie lachten ihn aus, wenn er durch den Garten humpelte, mit seinem Stock fuchtelte und sie krächzend beschimpfte. Frank wiederum glaubte, die Jungen würden ihn belästigen, weil sie ihn, wie ihre Eltern und Großeltern, für einen Mörder hielten. So dachte sich Frank nichts weiter, als er in einer Augustnacht erwachte und oben am alten Haus etwas recht Merkwürdiges sah. Die Jungs, so glaubte Frank, waren eben noch einen Schritt weiter gegangen, um ihn zu zermürben. Geweckt hatte ihn sein schlimmes Bein. So stark hatte es noch nie geschmerzt, selbst jetzt im Alter nicht. Er stand auf und humpelte nach unten in die Küche, um seine Wärmflasche aufzufüllen, mit der er seinem steifen Knie ein wenig Linderung verschaffen konnte. Er stand am Waschbecken und füllte den Kessel, als sein Blick zum Herrenhaus hochwanderte. In den oberen Fenstern glommen Lichter. Frank war nicht sonderlich überrascht. Die Jungs waren wieder mal ins Haus eingebrochen, und nach dem flackernden Licht zu schließen, hatten sie ein Feuer entfacht. Frank hatte kein Telefon, und der Polizei vertraute er ohnehin nicht mehr, seit sie ihn nach dem Tod der Riddles zum Verhör mitgenommen hatten. Er ließ den Kessel stehen, hastete so rasch sein schlimmes Bein es ihm erlaubte nach oben und brauchte nicht lange, um sich anzuziehen und in die Küche zurückzukehren. Er griff nach einem rostigen alten Schlüssel am Türhaken, packte seinen Stock und machte sich auf in die Nacht.
Die Tür des Riddle-Hauses war offenbar nicht aufgebrochen worden. Und auch die Fensterscheiben waren noch ganz. Frank humpelte um das Haus herum zu einem Eingang, der fast völlig von Efeu verborgen war, zog den alten Schlüssel aus der Tasche, steckte ihn ins Schloss und öffnete lautlos die Tür. Sie führte ihn in eine große, gewölbeartige Küche. Frank hatte sie seit Jahren nicht mehr betreten. Zwar war es stockdunkel, doch er wusste noch, wo die Tür zum Flur lag. Er tastete sich an der Wand lang, modriger Geruch stieg ihm in die Nase und er spitzte die Ohren, um ja keine Schritte oder Stimmen von oben zu überhören. Er gelangte in den Flur, wo es dank der großen Sprossenfenster zu beiden Seiten der Haustür ein wenig heller war, und betrat die Treppe. Er konnte von Glück reden, denn die dicke Staubschicht auf den Steinstufen erstickte die Geräusche seiner Schritte und seines Stocks. Oben auf dem Treppenabsatz wandte sich Frank nach rechts und sah sofort, wo die Eindringlinge steckten. Ganz am Ende des Ganges stand eine Tür offen. Ein flackerndes Licht fiel durch den Spalt und warf einen langen goldenen Streifen auf den schwarzen Fußboden. Frank umklammerte mit aller Kraft seinen Stock und schlich sich näher heran. Kurz vor der Tür konnte er ein schmales Stück von dem Zimmer dahinter einsehen. Jetzt erkannte er, dass das Feuer im Kamin entfacht worden war. Das überraschte ihn. Er blieb stehen und lauschte angestrengt. Denn drinnen begann ein Mann zu sprechen. Seine Stimme klang schüchtern und ängstlich.
»Es ist noch eine restliche Flasche, Herr, wenn ihr noch hungrig seid.«
»Später«,
sagte eine zweite Stimme. Auch sie war die eines Mannes. Doch sie klang merkwürdig, kalt, wie ein jäher, eisiger Windstoß. Etwas an dieser Stimme ließ die spärlichen Haare auf Franks Nacken zu Berge stehen.
»Rück mich näher ans Feuer, Wurmschwanz!«
Frank wandte sein rechtes Ohr zur Tür hin, um mehr zu verstehen. Er hörte das Klirren einer Flasche, die auf etwas Hartem abgestellt wurde, und dann das dumpfe Kratzen eines schweren Stuhls, der über den Boden gezogen wurde. Frank erhaschte einen kurzen Blick auf einen kleinen Mann, der mit dem Rücken zu ihm den Stuhl zum Kamin schob. Er trug einen langen schwarzen Umhang und hatte einen kahlen Fleck am Hinterkopf. Dann war er nicht mehr zu sehen.
»Wo ist Nagini?«
»Ich weiß nicht, Herr. Ich glaube, sie erkundet das Haus.«
»Du wirst sie melken, bevor wir uns zurückziehen, Wurmschwanz. Ich brauche heute Abend Nahrung. Die Reise hat mich sehr erschöpft.«
Mit gerunzelter Stirn neigte Frank sein gutes Ohr noch ein wenig näher Richtung Tür und lauschte gebannt. Ein kurzes Schweigen trat ein, und dann sprach erneut der Mann namens Wurmschwanz.
»Herr, darf ich fragen, wie lange wir hier bleiben werden?«
»Eine Woche, vielleicht länger. Hier lässt es sich einigermaßen aushalten. Und mit dem Plan können wir noch nicht fortfahren. Es wäre eine Dummheit, wenn wir loslegten, bevor die Quidditch-Weltmeisterschaft zu Ende ist.«
Frank steckte sich einen knochigen Finger ins Ohr und fing an zu quirlen. Er hatte das Wort Quidditch gehört, zweifellos, weil sie so viel Ohrenschmalz angesammelt hatte. Denn Quidditch war überhaupt kein Wort.
»Die Quidditch-Weltmeisterschaft, Herr?«
fragte Wurmschwanz. Frank bohrte den Finger noch energischer ins Ohr.
»Verzeih mir, aber ich verstehe nicht, warum sollten wir warten, bis die Quidditch-Weltmeisterschaft vorbei ist?«
»Weil zu eben dieser Stunde Zauberer aus aller Herren Länder ins Land strömen, du Dummkopf, und alle Kleinkrämer aus dem Zaubereiministerium ausgeschwärmt sind, um nach ungewöhnlichen Vorkommnissen Ausschau zu halten und jeden doppelt und dreifach zu überprüfen. Die haben nur noch eins im Kopf. Nämlich sicherzugehen, dass die Muggel von allem nichts mitkriegen. Deshalb warten wir ab.
Frank gab es auf, sein Ohr zu putzen. Er hatte klar und deutlich die Wörter Zaubereiministerium, Zauberer und Muggel gehört. Natürlich bedeuteten all diese Ausdrücke etwas Geheimes. Und Frank fielen nur zwei Sorten von Leuten ein, die eine Geheimsprache gebrauchten. Spione und Verbrecher. Frank umklammerte seinen Stock noch fester und spitzte die Ohren.
Eure Lordschaft ist also immer noch entschlossen?
Natürlich bin ich entschlossen, Wurmschwanz.
In der kalten Stimme war jetzt eine leise Drohung zu spüren. Eine kurze Stille trat ein. Und dann sprach Wurmschwanz. Die Worte stolperten ihm hastig aus dem Mund, als ob er sich zwingen müsste, sie auszusprechen, bevor ihn der Mut verließ.
Es könnte auch ohne Harry Potter gehen, ha!
Wieder trat ein Schweigen ein. Es hielt ein wenig länger an und dann...
Ohne Harry Potter. Ich verstehe.
Ich sage dies nicht aus Sorge um den Jungen. Der Junge bedeutet mir nichts, überhaupt nichts. Nur, wenn wir einen anderen Zauberer oder eine Hexe nehmen, irgendjemanden, könnten wir die Sache sehr viel schneller erledigen, wenn ihr mir erlauben würdet, euch für kurze Zeit zu verlassen. Ihr wisst, dass ich mich ganz wirksam tarnen kann. Dann könnte ich in 2 Tagen mit einer geeigneten Person zurück sein.
Ich könnte einen anderen Zauberer nehmen. Das ist wahr.
Es wäre das Beste, Herr Harry Potter in die Hände zu bekommen. Wäre so schwierig. Er ist sehr gut geschützt.
Und deshalb meldest du dich freiwillig und willst mir einen Ersatz besorgen? Merkwürdig. Vielleicht ist dir die Aufgabe, mich zu pflegen, lästig geworden. Wurmschwanz. Kann dieser Vorschlag, den Plan aufzugeben, denn etwas anderes sein als der Versuch, mich im Stich zu lassen?
Ich habe nicht den Wunsch, euch zu verlassen. Keineswegs.
Beleg mich nicht! Mir entgeht nichts, Wurmschwanz. Du bereust, dass du überhaupt zu mir zurückgekommen bist. Bei mir wird dir übel. Ich sehe dich zusammenzucken, wenn du mich ansiehst. Ich spüre, wie es dich schaudert, wenn du mich berührst.
Nein, meine Hingabe für eure Lordschaft.
Deine Hingabe ist nichts weiter als Feigheit. Du wärst nicht hier, wenn du eine andere Zuflucht hättest. Wie soll ich ohne dich überleben, wenn du mich alle paar Stunden füttern musst? Wer soll Nagini melken?
Aber ihr scheint mir deutlich kräftiger geworden, Herr.
Lügner, ich bin nicht kräftiger geworden und ein paar Tage auf mich allein gestellt. Würden reichen, um mich des wenigen an Kraft zu berauben, die ich unter deiner tölpelhaften Pflege gewonnen habe. Schweig!
Wurmschwanz, der zusammenhanglose Worte hervorgesprudelt hatte, verstummte sofort. Ein paar Sekunden lang konnte Frank nichts weiter als das Knistern des Feuers hören. Dann sprach der zweite Mann erneut mit einem Flüstern, das fast ein Zischen war.
Ich habe meine Gründe, den Jungen zu verwenden, wie ich dir schon erklärt habe. Und ich werde keinen anderen nehmen. 13 Jahre habe ich gewartet. Ein paar Monate mehr schaden auch nicht. Was den Schutz angeht, mit dem der Junge umgeben ist, so glaube ich, dass mein Plan funktionieren wird. Das, was ich brauche, ist ein wenig Mut deinerseits, Wurmschwanz. Und diesen Mut
wirst du aufbringen, wenn du nicht das ganze Ausmaß von Lord Voldemorts Zorn spüren willst.
Hört mich an. Während unserer Reise bin ich den Plan immer wieder durchgegangen. Bata Dragons Verschwinden wird nicht lange unbemerkt bleiben. Und wenn wir fortfahren, falls ich also tatsächlich den Fluch...
Falls du den Plan befolgst, Wurmschwanz, braucht das Ministerium nie zu erfahren, dass noch jemand verschwunden ist. Du wirst es in aller Stille und ohne Aufsehen erledigen. Ich wünschte nur, ich könnte es selbst tun. Doch in meinem jetzigen Zustand. Komm schon, Wurmschwanz. Ein Hindernis musst du noch beseitigen. Und unser Weg zu Harry Potter ist frei. Ich verlange ja nicht, dass du es alleine machst. Bis dahin wird mein treuer Diener wieder zu uns gestoßen sein.
Ich bin euer treuer Diener.
Wurmschwanz. Ich brauche jemanden mit Verstand. Jemanden, der immer unerschütterlich zu mir gestanden hat. Und du erfüllst diese Forderung leider nicht.
Ich habe euch gefunden. Ich war es, der euch gefunden hat. Ich habe euch zu Bertha Jorkins gebracht.
Das stimmt. Ein brillanter Zug, den ich von dir nie erwartet hätte, Wurmschwanz. Allerdings, um der Wahrheit die Ehre zu geben, du wusstest doch nicht, wie nützlich sie sein würde, als du sie gefangen hast, nicht wahr?
Ich dachte, sie könnte nützlich sein, Herr.
Lügner! Allerdings bestreite ich nicht, dass ihr Wissen unschätzbar war. Ohne es hätte ich nicht unseren Plan auf die Beine stellen können. Und dafür wirst du belohnt werden, Wurmschwanz. Ich werde dir erlauben, eine wichtige Aufgabe für mich zu erledigen, um die sich viele meiner Anhänger geradezu reißen würden.
Wirklich? Herr, was?
Wurmschwanz! Du willst doch nicht, dass ich dir die Überraschung verderbe. Dein Auftritt kommt ganz am Schluss. Aber ich verspreche dir, du wirst die Ehre haben, genauso nützlich zu sein wie Bertha Jorkins.
Ihr werdet auch mich töten?
Wurmschwanz. Wurmschwanz. Warum sollte ich dich töten? Ich habe Bertha getötet, weil ich musste. Nachdem ich sie ausgehorcht hatte, taugte sie zu nichts mehr. Sie war überflüssig. Jedenfalls wären peinliche Fragen gestellt worden, wenn sie zurück ins Ministerium gegangen wäre und verkündet hätte, sie hätte im Urlaub dich getroffen.
Zauberer, die angeblich tot sind, tun gut daran, unterwegs nicht in irgendwelchen Spelunken Hexen aus dem Zaubereiministerium zu treffen.
Wurmschwanz murmelte etwas so leise, dass Frank es nicht verstand. Doch der zweite Mann fing an zu lachen. Ein gänzlich freudloses Lachen, kalt wie seine Stimme.
Hätten ihr Gedächtnis ummodeln können. Ein mächtiger Zauberer kann einen Gedächtniszauber brechen, wie ich ja selbst bei ihrem Verhör bewiesen habe. Wenn wir das Wissen nicht nutzten, das ich ihr abgepresst habe, würden wir doch ihr Gedächtnis beleidigen, Wurmschwanz.
Draußen im Korridor fiel Frank plötzlich auf, dass seine Hand, mit der er den Stock umklammerte, schweißnass und glitschig war. Der Mann mit der kalten Stimme hatte eine Frau getötet. Er sprach darüber ohne jede Reue. Es belustigte ihn. Er war gefährlich. Ein Wahnsinniger. Und er plante noch mehr Morde. Dieser Junge, Harry Potter, wer immer er war in Gefahr. Frank wusste, was er zu tun hatte. Jetzt oder nie, es war höchste Zeit, die Polizei zu rufen. Er würde aus dem Haus schleichen und sich schnurstracks auf den Weg zur Telefonzelle im Dorf machen. Doch die kalte Stimme sprach erneut und Frank blieb, wo er war, starr wie ein Eiszapfen und lauschte mit aller Kraft.
Ein Fluch noch, mein treuer Diener in Hogwarts. Harry Potter ist so gut wie mein Wurmschwanz. Es ist beschlossen. Kein Streit mehr, doch. Still.
Ich glaube, ich höre Nagini.
Und die Stimme des zweiten Mannes veränderte sich. Er gab nun Laute von sich, wie Frank sie noch nie gehört hatte. Er zischte und fauchte, ohne Luft zu holen. Er musste eine Art Krampf oder Anfall haben, dachte Frank. Und dann hörte er, wie sich hinter ihm im dunklen Korridor etwas bewegte. Er drehte sich um und erstarrte vor Schreck. Über den dunklen Boden des Korridors glitt etwas auf ihn zu. Und als es sich dem Lichtstreifen des Feuers näherte, erkannte er mit einem Schauder des Entsetzens, dass es eine gigantische, gut 4 Meter lange Schlange war. Versteinert vor Angst starrte Frank auf das Tier, das sich in weit ausladenden Wellenlinien durch den dicken Staub auf dem Boden bewegte und immer näher kam. Was sollte er tun? Flüchten konnte er nur in das Zimmer, wo die beiden Männer saßen, und einen Mord ausheckten. Doch wenn er stehen blieb, würde ihn die Schlange gewiss töten. Doch bevor er sich entschieden hatte, war die Schlange gleich auf und dann, unglaubliches Wunder, glitt sie an ihm vorbei. Sie folgte den fauchenden und zischenden Lauten jener kalten Stimme hinter der Tür und in Sekundenschnelle war die Spitze ihres diamantbesetzten Schwanzes durch den Türspalt verschwunden. Auf Franks Stirn standen Schweißperlen und seine Hand am Stock zitterte. Drinnen im Zimmer zischte die kalte Stimme weiter und Frank kam ein merkwürdiger Gedanke in den Sinn, ein unmöglicher Gedanke. Dieser Mann kann mit Schlangen sprechen. Frank begriff nicht, was geschah. Er wünschte sich nichts sehnlicher, als mit seiner heißen Wärmflasche behaglich im Bett zu liegen. Das Problem war nur, dass seine Beine keine Anstalt machten, sich zu bewegen. Am ganzen Körper zitternd stand er da und versuchte, seine Glieder zu beherrschen, als die kalte Stimme plötzlich widersprach.
Nagini hat interessante Neuigkeiten. Wurmschwanz.
Tatsächlich, Herr?
In der Tat, ja. Nagini zufolge steht draußen, gleich vor der Tür, ein alter Muggel und hört jedes Wort mit, das wir sprechen.
Frank hatte keine Chance, sich zu verstecken. Er hörte Schritte, dann wurde die Tür zum Zimmer weit aufgestoßen. Ein kleiner Mann mit schütterem grauem Haar, spitzer Nase und wässrigen Augen stellte sich vor Frank auf mit einer Mischung aus Angst und Misstrauen in den Augen.
»Bitte ihn doch herein, Wurmschwanz. Wo bleiben deine Manieren?«
Die kalte Stimme kam von dem alten Lehnstuhl am Feuer her. Doch Frank konnte nicht sehen, wer da sprach. Die Schlange hingegen hatte sich wie die grausige Karikatur eines Schoßhündchens auf dem verrotteten Kaminvorleger eingekringelt. Wurmschwanz winkte Frank mit einer kleinen Verbeugung ins Zimmer. Frank steckte die Angst zwar immer noch in den Knochen, doch er umklammerte erneut seinen Stock und humpelte über die Schwelle. Das Feuer war die einzige Lichtquelle im Zimmer. Es warf lange, spinnengleiche Schatten an die Wände. Frank starrte auf den Rücken des Lehnstuhls. Der Mann darauf schien noch kleiner zu sein als sein Diener, denn Frank konnte nicht einmal seinen Hinterkopf sehen.
»Du hast also alles mitgehört, Muggel«, sagte die kalte Stimme.
»Warum? Nennen Sie mich so«,
sagte Frank widerspenstig, denn nun, da er in diesem Zimmer war, nun, da es an der Zeit war zu handeln, fühlte er sich mutiger. Schon im Krieg war es so gewesen.
Ich nenne dich einen Muggel. Das bedeutet, dass du kein Zauberer bist.
Ich weiß nicht, was Sie mit Zauberer meinen. Alles, was ich weiß, ist, dass ich heute Nacht was gehört habe, das sicher die Polizei interessieren wird. Sie haben einen Mord begangen und planen noch mehr Morde. Und ich sage Ihnen noch etwas. Meine Frau weiß, dass ich hier oben bin. Und wenn ich nicht zurückkomme...
Du hast keine Frau. Keiner weiß, dass du hier bist. Du hast niemandem etwas gesagt. Belügen Lord Voldemort nicht, Muggel. Denn er weiß immer.
Stimmt das? Lord, tatsächlich. Nun, ich halte nicht viel von Ihren Manieren. Sie, Lord, Sie, warum drehen Sie sich nicht einfach um und schauen mir ins Gesicht wie ein Mann?
Ich bin kein Mann, Muggel,
sagte die kalte Stimme, die sich kaum über das Knistern des Feuers erhob.
Ich bin viel, viel mehr als ein Mann. Allerdings, warum nicht? Ich werde dir ins Gesicht sehen. Wurmschwanz, komm her und drehe meinen Stuhl um.
Vom Diener her kam ein Wimmern.
Du hast mich gehört, Wurmschwanz.
Langsam, mit einer schrecklichen Grimasse, als wäre ihm nichts mehr zuwider, als sich seinem Herrn und der vor dem Kamin zusammengerollten Schlange zu nähern, ging der kleine Mann auf den Stuhl zu und begann ihn zu drehen. Die Stuhlbeine streiften leicht den Kaminvorleger, und die Schlange hob ihren hässlichen dreieckigen Kopf und zischte leise. Und dann war der Stuhl auf Frank gerichtet und er sah, was dort saß. Sein Stock fiel klappernd zu Boden. Er öffnete den Mund und stieß einen Schrei aus. Er schrie so laut, dass er die Worte, die das Etwas auf dem Stuhl sprach, als es seinen Zauberstab erhob, nicht hören konnte. Ein grüner Lichtblitz, ein Brausen, und Frank Bryce brach zusammen. Noch bevor er aufschlug, war er tot. 300 Kilometer entfernt fuhr der Junge namens Harry Potter erschrocken aus dem Schlaf.